HR Info. Corona kompakt am Montagnachmittag.
Vielleicht kriegen Sie in diesen Tagen von Ihrem Arbeitgeber auch den freundlichen Hinweis, doch bitte den Jahresurlaub einzutragen. Ist aber im Moment gar nicht so einfach. Vorerst bis Mitte Juni gilt eine weltweite Reisewarnung für Urlauber. Und was danach? Am 3. Juli gibt es in Hessen Sommerferien. Heißt das 6 Wochen vor der heimischen Haustür, was ja auch nicht schlecht ist? Oder wird es vielleicht doch möglich sein, zum Beispiel mit der Familie ans Mittelmeer zu fahren? Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Portugal und Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien haben ihre Außenminister sozusagen virtuell zum Amtskollegen Heiko Maas nach Berlin geschickt, um per Videokonferenz zu beraten, ob und wenn ja, wie die Reisebeschränkungen gelockert werden können. Darüber habe ich gesprochen mit Andreas Reuter, unserem Korrespondenten in Berlin, und ich habe ihn gefragt, viele haben sich ja schon darauf eingestellt, vielleicht diesen Sommer gar nicht verreisen zu können. Wird es nun doch möglich sein? Zu welchen Ergebnissen sind die Außenminister gekommen?
Also es scheint wohl doch da was zu gehen. Es könnte schon ein Auslandsurlaub vielleicht auch am Mittelmeer möglich sein, aber die Ergebnisse, die waren noch nicht so besonders konkret. Es war auch erst eine erste Runde der Gespräche, hat Heiko Maas, der Außenminister, gesagt. In 14 Tagen will man sich nochmal zusammenschalten. Immerhin im Grundsatz sei er sich mit seinen Kollegen, mit seinen 10 europäischen Kollegen schon mal einig gewesen, sagte Heiko Maas.
Wir haben uns abgestimmt, wie wir zu einer schrittweisen und vor allen Dingen koordinierten Wiederherstellung der Freizügigkeit in Europa gelangen können und einem kontrollierten Wiedereinstieg in den europäischen Tourismus.
Also man hört immer schön langsam und vorsichtig. Die Betonung liegt auch wohl sehr auf europäischem Tourismus. Heiko Maas wurde gefragt, ja, wie sieht's denn mit Zielen außerhalb Europas aus? Da klang der Außenminister wirklich sehr zurückhaltend, hat darauf verwiesen, wie die Verhältnisse in den USA sind, dass in Südamerika nach einzelnen Prognosen der Höhepunkt der Infektionszahlen genau für den kommenden Sommer erwartet wird. Also darum nicht nur allein gehe es, sondern es gehe ja auch immer um die Frage, wie es denn mit der Rückreise aussieht, wenn man dann dort hängen bleibe in solchen Ländern, und je weiter weg, desto höher das Risiko, dass man nicht mehr wieder ordentlich zurückkommt. Also außereuropäisch, das sieht Heiko Maas wohl eher nicht, aber für Urlaub in Europa, da hat er doch heute Hoffnungen gemacht, wenn auch noch sehr vage.
Du hast die USA erwähnt und Südamerika, aber es ist ja auch so, dass einige europäische klassische Urlaubsländer, eben Spanien und Italien, besonders schwer von Corona betroffen sind. Jetzt sollen Reisen dorthin vielleicht wieder möglich sein. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also wird es da besondere Regeln und Vorkehrungen geben?
Also die wichtige Botschaft von heute war diese generelle weltweite Reisewarnung. Ganz pauschal, reisen Sie nicht ins Ausland. Die soll zum 15. Juni aufgehoben werden. Bisher sagt das Auswärtige Amt ja ganz generell, touristische Zwecke, Reisen außerhalb der Landesgrenzen, nein, lieber nicht. Das ist kein Ausreiseverbot, hat Heiko Maas betont, aber de facto kommt es dem doch schon sehr nahe. Und damit, wie gesagt, soll nun bald Schluss sein, sagte der Außenminister.
Wir hoffen, dass wir am 15. Juni in der Lage sein werden, die generelle Reisewarnung, die wir haben, zu ersetzen durch Reisehinweise, aus denen für jeden hervorgeht, wo man hinreisen kann, was einen dort erwartet und wo man vielleicht in der Zeit, möglicherweise in diesem Sommer, besser noch nicht hinreisen sollte.
Also bis zum 15. Juni ist ja noch ein knapper Monat. Wie die Reisehinweise für Spanien und Italien dann tatsächlich aussehen werden, wird man auch erst ein paar Tage vor diesem 15. Juni sehen oder vielleicht am 15. Juli. Aber zwischen den Zeilen konnte man schon raushören. Heiko Maas kann sich auch vorstellen, dass die Hinweise dann halt so formuliert sein werden, dass manch einer dann vielleicht doch lieber nicht nach Florenz oder Barcelona fahren wird.
Bei uns in der heimischen Gastronomie beispielsweise gelten ja die Hygieneregeln. Und ja, wenn ich mir das für den Urlaub vorstelle, frage ich mich natürlich, wie soll das überwacht werden? Am Strand beispielsweise mit dem Mindestabstand oder an der Bar, wenn man sich was zu trinken holt. Es müsste ja auch eine zuverlässige Möglichkeit geben, bei einem Anstieg der Infektionen dann schnell zu reagieren.
Ja, also das ist eines der vielen, vielen Probleme, über die nochmal geredet werden soll. Wie gesagt, spätestens in 2 Wochen soll es weitergehen. Man kann jetzt sich vielleicht erinnern, dass wir hier viel über den föderalen Flickenteppich innerhalb Deutschlands gestöhnt haben, dass also von Bundesland zu Bundesland da sehr viel unterschiedlich ist. Ich glaube, innerhalb von Europa wird das auch so sein, aber immerhin, man will sich da bemühen um koordiniertes Vorgehen. Die Gesundheitsämter sollen sich auch gut zusammenschalten, um immer die Daten zeitnah auszutauschen. Aber Heiko Maas hat gesagt, ja, koordiniertes Vorgehen streben wir an. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Verhältnisse und Vorschriften überall in Europa einheitlich sein werden.
Europäische Außenminister beraten über Reisemöglichkeiten für den Sommer. Zu den Ergebnissen aus Berlin, Andreas Reuter.
In Spanien, im Mittelmeer baden, in Italien ein Museum besuchen oder in Österreich wandern. Das Coronavirus hat viele Sommerurlaubsträume zerplatzen lassen. Mitte Juni aber sollen die Grenzen in Europa wieder geöffnet werden. Und das macht vielen Hoffnung, die Sommerferien vielleicht doch noch im Ausland verbringen zu können. Bundesaußenminister Heiko Maas hat heute mit Kollegen aus beliebten Urlaubsländern beraten, was wann möglich sein könnte. Bei der Videokonferenz ging es darum, wie dafür Grenzkontrollen und Quarantäneregelungen aufgehoben werden können und die notwendige Hygiene an den Urlaubsorten gewährleistet werden kann. Maas kündigte nach dem Treffen an, die noch bis zum 14. Juni weltweit geltende Reisewarnung zunächst nur für die Europäische Union aufzuheben und durch individuelle Reisehinweise für die einzelnen Länder ersetzen zu wollen. Darin soll dann auf die unterschiedlichen Risiken aufmerksam gemacht werden.
HR Info. Kommentar.
Von Markus Sambale in Berlin.
Eine klare Antwort, wohin die Reise gehen kann, das wäre schön. Jetzt sicher zu wissen, welche gebuchte Sommerreise klappt oder was wir jetzt noch schnell buchen können. Doch klare Antworten fehlen weiterhin. Der Bundesregierung kann man das allerdings nicht vorwerfen, denn wie sich die Pandemie entwickelt, das weiß niemand, gerade in Urlaubsländern wie Italien und Spanien, die hart getroffen sind. Deshalb ist Vorsicht angesagt, die Reisewarnung bis Mitte Juni hat ihren Sinn. Klar ist, Fernreisen dürften diesen Sommer tabu sein. Und auch jede Reise innerhalb Europas, sollte sie möglich sein, wird eine Corona-Reise sein. Ständiges Abstand halten im Café, am Strand und auf dem Wanderweg, den Mundschutz griffbereit. Ein Urlaub im eigenen Ferienhäuschen, die Anfahrt mit dem Auto, das klingt vorstellbar. Ein Partytrip mit vollem Strand und vollen Clubs, den wird es definitiv nicht geben. Was muss die Bundesregierung tun? Weiter darauf drängen, dass es europaweit so viele einheitliche Regeln gibt wie möglich. Außerdem muss mehr Transparenz her, um die Corona-Ausbreitung im Blick zu behalten. Deshalb darf auch die Idee einer europaweiten Corona-App nicht aufgegeben werden, um Infektionen nachzuverfolgen. Wo, wenn nicht gerade für Urlauber, wäre sie nützlich? Und das Auswärtige Amt muss künftig in seinen offiziellen Reisehinweisen für einzelne Länder weg vom Behördendeutsch und klarer und serviceorientierter werden. Mehr als sonst sind wir alle gefragt, uns zu informieren und abzuwägen, ob es wirklich ein Urlaub im Ausland sein soll, welche Risiken man eingehen möchte oder ob es lieber doch ein Urlaub daheim oder eine Deutschlandreise bleibt.
Der HR-Info-Kommentar von Markus Sambale in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Zu den Beratungen von Bundesaußenminister Maas mit einigen seiner Amtskollegen aus beliebten Urlaubsländern darüber, wie touristische Reisen noch vor dem Sommer wieder möglich werden könnten.
HR-Info. Corona kompakt. Am Montagnachmittag.
Deutschland und Frankreich streben einen EU-Wiederaufbaufonds mit einem Umfang von 500 Milliarden Euro an. Damit sollen die Staaten unterstützt werden, die am stärksten unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise leiden. Die Gelder sollen als Zuschüsse fließen und nicht als Kredite. Einzelheiten zu diesem deutsch-französischen Vorschlag für den Corona-Wiederaufbau in Europa jetzt von Barbara Kostolnik.
Der französische Präsident ist über Videokonferenz zugeschaltet ins Kanzleramt. Abstand auch hier. Aber der ist offenbar lediglich räumlich. Dass es bei der Krisenbewältigung in jüngster Zeit geknirscht hat, hört nur, wer zwischen die Zeilen schaut.
Wir haben uns jetzt sozusagen zusammengerauft in einer Diskussion zwischen Deutschland und Frankreich. Und ich glaube, wir haben damit bestimmte Aspekte des Denkens auch vereint.
Gibt die Kanzlerin zu, die Vorstellungen, wie der Krise vor allem finanziell Herr zu werden ist, waren durchaus unterschiedlich. Corona-Bonds? Oui, sagten Franzosen. Nein, sagten Deutsche. Nun aber ziehen Deutschland und Frankreich an einem Strang. Ist auch besser so, sagt der französische Präsident, auch wenn der 500 Milliarden Euro Corona-Fonds noch längst nicht durch ist. Die EU-Kommission steht noch aus.
Un accord entre l'Allemagne et la France ne veut pas dire un accord des 27.
Eine Einigung zwischen Deutschland und Frankreich ist keine Einigung der 27 Mitgliedstaaten. Aber es gibt keine Einigung zwischen den 27, wenn Deutschland und Frankreich sich nicht vorher geeinigt haben.
Un accord franco-allemand.
Konkret soll eine Twitter-Lösung helfen. 500 Milliarden Euro für die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise, vor allem für die Regionen und die Branchen, die das brauchen. Zusammen mit den nationalen Anstrengungen und dem EU-Haushalt, also gewaltige Summen, wie Merkel nüchtern zusammenzählt.
Wir haben nationale Maßnahmen plus die europäische Antwort. Das macht 3 Billionen aus, wenn man überlegt, dass im letzten Jahr das Bruttoinlandsprodukt der EU-27-Staaten knapp 14 Billionen war, dann sind 3 Billionen als Reaktion auf diese Krise eine Antwort, die sich auch international sehen lassen kann.
Was Deutschland und Frankreich auch besser ins Auge fassen wollen, Europa als Ort, in dem Spitzentechnologie und Entwicklung besser vorangetrieben werden.
Wir dürfen uns nicht scheuen, globale Champions zu haben, sondern wir müssen genau darauf hinwirken.
Champions im Digitalen, im Sanitären, aber auch beim Klimaschutz. Gemeinsame Pandemiepläne grenzüberschreitend und, ergänzt Emmanuel Macron, wahre europäische Souveränität. Wir sind gemeinsam der Überzeugung, dass wir unsere Abhängigkeit in strategischen Bereichen wie der Medikamentenentwicklung reduzieren müssen, unsere Unternehmen besser schützen vor Übernahmen, aber auch Schlüsselindustrien wieder in Europa ansiedeln. Das Ziel im Berlin-Pariser Schulterschluss: Europa muss gestärkt und solidarisch aus dieser Krise herauskommen und es muss danach besser zusammenhalten als jetzt. Transformation nennt das Macron, es ist sein Lieblingswort. Sogar Merkel wagt markige Worte gegen die Verschwörungsideologien in Krisenzeiten.
Deshalb sind Zeiten einer solchen Krise auch immer Zeiten eines Kampfes, kann man sagen, eines Eintretens für eine Idee. Aber wenn man jetzt keinen mutigen Vorschlag machen würde, dann würden wir ja das geschehen lassen, was passiert.
Jetzt muss nur noch die Europäische Kommission den mutigen Vorschlag gutheißen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihre Zustimmung schon mal signalisiert.
Deutschland und Frankreich schlagen ein 500 Milliarden Corona-Wiederaufbaupaket für die EU vor. Barbara Kosolnik berichtete über das Ergebnis der Beratungen von Kanzlerin Merkel mit dem französischen Präsidenten Macron.
Bratwurst für 1,50, Hackfleisch für 2 Euro und Steaks zum Ramschpreis. Immer wieder locken die großen Supermärkte und Discounter mit günstigen Angeboten. Fleisch ist billig und so wollen es die Verbraucherinnen und Verbraucher, sagt die Industrie. Und entschuldigt damit auch die Bedingungen der Produktion, die teilweise mehr als fragwürdig sind, wenn Mitarbeiter in drangvoller Enge in Sammelunterkünften leben und sich mit miserabler Bezahlung zufrieden geben müssen. Eine Folge: in mehreren Betrieben haben sich viele dieser Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Bundesarbeitsminister Heil will Abhilfe schaffen und hat nun ein neues Konzept für die Fleischindustrie vorgestellt.
Die Zeit drängt. Als hätte es eines weiteren Beweises gebraucht, meldet das niedersächsische Dissen bei Osnabrück gestern 92 Infektionen in einem Fleischbetrieb. Unternehmen dicht, Quarantäne, Suche nach Kontaktpersonen. Verschachtelte Verträge mit schlechten Löhnen für osteuropäische Arbeiter in überbelegten und überteuerten Unterkünften bedeuten Handlungsbedarf. Und das nicht erst seit Corona-Zeiten. Eigentlich wollte Arbeitsminister Hubertus Heil heute ein Maßnahmenpaket vorlegen. Nun aber soll das Corona-Kabinett erst Mittwoch entscheiden. Warum?
Ich kann mich nicht zu internem Beratungsbedarf in den Koalitionsfraktionen beim Koalitionspartner CDU/CSU äußern. Das müssen die für sich klären.
Offenbar gibt es vor allem in der CSU noch offene Fragen zu einem Verbot von Werkverträgen. Mit denen kaufen Schlachthöfe Leistungen bei Subunternehmen ein. Sollte das beendet werden, dürften ausschließlich eigene Mitarbeiter schlachten und zerlegen.
Wir erleben das mit hoher Energie. Konstruktionen von Subunternehmen, ich kann noch einen Sub dranhängen, kreiert werden, um Löhne zu drücken, Sozialschutz und auch Gesundheitsschutz zu umgehen. Da wird organisiert Verantwortung abgewälzt, sodass niemand mehr verantwortlich gemacht werden kann. Wer jetzt nicht begriffen hat, dass es Zeit ist zu handeln, dem müssen wir helfen, das zu begreifen.
Aus der CSU heißt es dazu, man wolle nicht bremsen, nur prüfen, was ein solches Verbot für kleinere und mittlere Betriebe bedeuten würde. Es brauche noch vertiefte Gespräche, so CSU-Generalsekretär Markus Blume. Dringend notwendig sei aber, dass sich etwas ändere.
Wir müssen gleichzeitig aber auch sicherstellen, dass wir jetzt nicht wieder alle Betriebe über einen Kamm scheren.
Ansonsten Optimismus auch bei Hubertus Heil.
Ich setze darauf, dass wir jetzt wirklich zu Potte kommen. Mittwoch ist der Tag der Entscheidung.
Auch die Grünen wettern gegen Werkverträge. Friedrich Ostendorf, agrarpolitischer Sprecher, sagt, die Arbeitsbedingungen für Menschen oft aus Rumänien und Bulgarien seien schon seit vielen Jahren katastrophal.
Werkverträge sind hier restlos missbraucht worden, was am Ende dazu führt, dass der Fleischunternehmer sagt, ich weiß gar nicht, wie meine Menschen beschäftigt sind bei mir im Betrieb. Ich weiß gar nicht, wo die wohnen, wie die wohnen. Alles das muss Vergangenheit sein.
Der Minister hatte bereits vergangene Woche im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio angekündigt, verpflichtend höhere Kontrollquoten einführen zu wollen. Außerdem im Paket eine Verdopplung der Bußgelder bei Arbeitszeitverstößen auf dann maximal 30.000 Euro. Klar ist, die Deutschen essen gerne Fleisch, doppelt so viel wie im weltweiten Durchschnitt. Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein von der CSU sagte der Augsburger Allgemeinen, ein geradezu unanständiger Preiskampf sei die Wurzel vieler Übel. Der bringe die Landwirte in Existenznöte, schade den Tieren und sei auch für die Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen verantwortlich. Schulterschluss in diesem Punkt mit den Grünen, denn in einem Positionspapier von Grünen-Chef Habeck heißt es:
Dieser Dumpingwettbewerb muss untersagt werden. Im Lebensmitteleinzelhandel darf ein Mindestpreis für tierische Produkte nicht mehr unterschritten werden.
Corona-Infektionen aufgrund miserabler Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie und die Reaktionen und Pläne des Bundesarbeitsministers. Dazu aus Berlin ein Bericht von Kai Clement. Ja, ist es so schön in dem klassischen Werbeslogan, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Und ja, gerade jetzt in der Grillsaison ist es für viele unverzichtbar und dann oft ja auch noch so billig. Aber in diesen Tagen wird wieder mal sehr deutlich, Fleischproduktion kann krank machen. Sowohl die Tiere, von denen im Moment weniger die Rede ist, als eben auch die Menschen, die diese Tiere verarbeiten. Viele Arbeiter haben sich, wir haben es gehört, in diesen Wochen auf verschiedenen Schlachthöfen Deutschlands mit Corona infiziert. Martin Rücker ist Geschäftsführer von Foodwatch Deutschland. Ich habe ihn gefragt, die Fleischindustrie sagt unter anderem, die Leute wollen ja billiges Fleisch, also müssen wir auch billig produzieren. Heißt das am Ende, die Kunden sind schuld?
Ja, das wird gerne erzählt. Tatsächlich muss man ja sehen, dass der Fleischpreis leider keinen Rückschluss zulässt auf die Bedingungen, zu denen das Stück Fleisch produziert wurde. Also selbst wenn Sie in dem Supermarkt jetzt zu einem möglichst teuren Stück Fleisch greifen, garantiert das eben nicht bessere Arbeitsbedingungen, bessere Tierhaltung oder eine höhere Entlohnung von Bauern beispielsweise. Diese Zusammenhänge so zu sehen, das kann man, glaube ich, nicht machen. Das ist eine sehr, sehr einfache Geschichte. Da steckt etwas ganz anderes dahinter. Wir brauchen eine möglichst billige Produktion, um beim Exportgeschäft erfolgreich zu sein. Und genau diese Strategie verfolgen Hand in Hand die Bundesregierung und die Fleischindustrie.
Aber das ist mir jetzt auch neu. Also ich würde sagen, wenn ich doch ein bisschen mehr Geld ausgebe für Fleisch, dann müsste ich doch auch davon ausgehen können, dass es besser produziert ist. Und Sie sagen, das stimmt gar nicht?
Nein, der Fleischpreis lässt diesen Rückschluss nicht zu. Sie können ja gar nicht erkennen an den Produkten, was denn dahinter steckt in der Produktion. Das ist häufig ein Unterschied beim Marketing. Es gibt dann andersherum die Lock-Angebote, bei denen aber auch nicht dann noch schlechtere Bedingungen dahinter stecken, sondern bei denen einfach quersubventioniert wird. Das heißt, der Handel macht dann hier eben geringere Margen und holt sie sich dafür bei anderen Produkten wieder rein. Man muss ja auch mal sagen, wenn es eine Marktsituation gibt, in dem durch den Wettbewerb im Handel beispielsweise die Verbraucherpreise niedrig gehalten werden, ist das erst einmal auch eine gute Nachricht für die Menschen.
Die Fleischindustrie sagt ja auch, sie sei einem gnadenlosen Konkurrenzkampf ausgesetzt. Also Sie haben ja auch schon den Export angesprochen. Also müsse man auf Arbeiter aus dem Osten zurückgreifen, die dann weniger Lohn kriegen als einheimische Arbeitskräfte. Können Sie das nachvollziehen?
Na, es geht hier wirklich um etwas anderes. Die Strategie der Fleischwirtschaft, und das wird eben maßgeblich von der Bundesregierung unterstützt, ist eine reine Billigpreisstrategie. Wir feiern uns als Exportweltmeister beispielsweise beim Schweinefleisch, ohne zu hinterfragen, auf welcher Basis denn eigentlich ein solcher vermeintlicher Erfolg zustande kommt. Es ist eine reine Billigpreisstrategie, die auf dem Rücken von Arbeitsbedingungen, Lohnkosten, auf dem Rücken der Tiere und letztlich auch auf dem Rücken der Bauern ausgetragen wird, die abhängig davon sind, was die Fleischindustrie und was der Lebensmitteleinzelhandel ihnen an Bedingungen diktiert. Aber darum geht es, das Exportgeschäft hängt am Preis. Wir können nur bestehen und erfolgreich sein, wenn wir möglichst billig produzieren. Und deshalb sind die Bedingungen so niedrig. Es geht nicht um den Verbraucher, die Verbraucherin in Deutschland.
Heißt es, die Politik, die Regierung hätte da schon viel früher eingreifen müssen? Und wenn ja, womit?
Ja, an vielen Stellen. Die Arbeitsbedingungen sind seit vielen, vielen Jahren ein Thema. Insofern finde ich, sind das jetzt auch sehr große Krokodilstränen von der Bundesregierung, wenn man jetzt plötzlich überrascht ist darüber, was man gerade aus den Schlachthöfen über Arbeitsbedingungen erfährt. Nein, das ist seit vielen, vielen Jahren ein Thema und es ist ein gewollter Eckpfeiler dieser auf Export ausgerichteten Strategie. Wir brauchen solche Bedingungen, um die Exportgeschäfte nicht zu gefährden. Und wenn sich etwas ändern soll, dann geht das nur, indem auch die Bundesregierung eine Abkehr von dieser Billigstrategie für den Exporterfolg endlich vornimmt. Wir brauchen also vor allem den Ansatz über die Standards. Was wollen wir hier haben an Arbeitsbedingungen? Was wollen wir vor allem haben auch bei der Tierhaltung? Dass Tiere nicht gesund gehalten werden, ist ganz wesentlich dafür, dass wir billig produzieren können. Deshalb haben wir Kastenstände, in die Schweine eingepfercht werden und viele andere Auswüchse und sind nicht bereit bisher, daran etwas zu ändern. Das ist der Ansatzpunkt, den man gehen müsste.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will ja jetzt schärfere Bestimmungen für die Produktion, unter anderem mehr Kontrollen und auch höhere Bußgelder für die Betriebe, die sich an die Gesetze halten. Ist das ein richtiger Schritt?
Ja, höhere Bußgelder ist jetzt erstmal nicht das Entscheidende. Wir brauchen wirklich die Standards, die akzeptabel sind. Das gilt in jedem Bereich, bei der Tierhaltung genauso wie bei der Entlohnung von Bauern und natürlich bei den Arbeitsbedingungen, bei den Lohnkosten in der Fleischwirtschaft. Das muss dann auch kontrolliert werden. Wir haben einen Mangel an Kontrolle. Deshalb werden bestehende Gesetze auch nicht durchgesetzt und nicht vollzogen. Tierhaltungen beispielsweise einmal alle 15 oder 17 Jahre kontrolliert werden. Das ist die gängige Praxis aktuell. Dann kann man natürlich in die Gesetze reinschreiben, was man möchte. Es muss auch kontrolliert werden. Also das sind die richtigen Ansatzpunkte. Höhere Bußgelder helfen ja nur, wenn die Voraussetzungen dafür einmal erfüllt sind, nämlich gute Regelungen und eine ausreichende Kontrolle.
Sagt Martin Rücker, Geschäftsführer von Foodwatch Deutschland, zu den Arbeits- und Produktionsbedingungen auf deutschen Schlachthöfen.
HR Info. Corona kompakt. Am Montagnachmittag.
In vielen Restaurants ist wieder Betrieb. Man kann wieder einen Kaffee oder ein Bier trinken oder auch was essen. Wegen Corona ist aber nach wie vor vieles anders. Es dürfen weniger Gäste als sonst bewirtet werden. In vielen Gaststätten muss man auf dem Weg zu seinem Platz eine Maske tragen. Und Pflicht ist überall, man muss seinen Namen und seine Adresse angeben. Was das für die Gäste bedeutet, hat Anna Vogel für uns recherchiert und ich habe sie gefragt, wie das denn funktioniert mit diesen Angaben, wie die abgefragt werden.
Ich habe mir das am Wochenende mal in mehreren Restaurants angesehen. Also manche haben direkt am Eingang zum Biergarten schon einen Tresen aufgebaut. Da muss ich als Gast ein Formular ausfüllen. Andere Kellner legen mir den Zettel einfach samt desinfiziertem Stift auf den Tisch, sobald ich mich gesetzt habe. Und da trage ich dann meinen Namen, meine Telefonnummer und meine Adresse ein. Und mit wem ich da war. Manche Kellner ergänzen dann auch noch, wann ich gekommen bin und an welchem Tisch ich gesessen habe. Und dieses Formular von mir, das heften die Kellner dann in einem Ordner ab. Theoretisch geht das auch alles digital per App.
Und dann hoffe ich wahrscheinlich, dass mich niemand anruft. Mit was muss ich eigentlich rechnen, wenn ich zeitgleich mit jemandem Bier getrunken habe, der später positiv getestet wird?
Ja, sobald jemand positiv getestet wird, wird natürlich das zuständige Gesundheitsamt aktiv. Und wenn der Infizierte in einem Restaurant saß, als er schon ansteckend war, dann bekommt als erstes der Gastronom einen Anruf vom Gesundheitsamt. Dann muss er seinen Ordner mit den ganzen Kontakten offenlegen. Und das Gesundheitsamt nutzt dann die Formulare, um rauszufinden, wie eng war jetzt genau der Kontakt. Also wie ist das Restaurant organisiert? Saß der Gast draußen? Saß er drinnen? Aber gerade weil die Restaurants ja jetzt weite Abstände einhalten. Die Bedienungen tragen ja Masken und es wird viel desinfiziert. Daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass dann auch andere Gäste in Quarantäne müssen. Also das zumindest hat eine Sprecherin des Gesundheitsamtes dem HR gesagt.
Jetzt machen sich manche vielleicht Sorgen wegen des Datenschutzes. Was passiert denn mit meinen Daten auf diesem Formular?
Ja, wenn der Gastronom keinen Anruf vom Gesundheitsamt bekommt, dann werden die Formulare nach 4 Wochen entsorgt. Das ist Pflicht. Und zumindest bei den Vordrucken vom Branchenverband DEHOGA steht es auch so schwarz auf weiß drauf. Und es ist auch gesetzlich geregelt, dass meine Daten ausschließlich dafür genutzt werden dürfen, um Infektionsketten nachzuverfolgen. Für nichts anderes. Dafür, dass das eingehalten wird, muss auch der Gastronom sorgen. Deshalb sollte er den Ordner mit den Formularen am besten eben auch so aufbewahren, dass keine anderen Gäste oder Dritte zugreifen können.
Und das macht er ja hoffentlich auch zu Nicht-Corona-Zeiten mit meiner Telefonnummer und Adresse, wenn ich zum Beispiel Pizza nach Hause bestelle. Was passiert mit meinen Daten, die ich jetzt beim Restaurantbesuch angeben muss? Anna Vogel hatte die Antworten.
HR Info. Corona kompakt. Am Montagnachmittag.